Wie ich schon angekündigt hatte, wird es heute tropisch. Wer sich dabei schon gedacht hat, dass die heutige Reise nach Luxemburg geht, kann Teil der Soko Besenwagen werden vom Kombinationsvermögen her. Wir starten unsere Tour aber natürlich in Tokio und sind glücklicherweise wieder in voller Besetzung im Bus. Mein Name ist Bastian Marx.
Bonjour, mein Name ist Paul Voss.
Meiner ist Andi Staub.
Und als Snacks reichen wir heute Sushi auf der Fahrt. Rafa belegt euch Sashimis und Makis und Rafa Custom macht die California Rolls. Und ab geht's.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Und weil Sushi nicht alles abdeckt, was du zum Schnellradfahren brauchst, reichen wir im Bordbistro Besenwagen dazu traditionell grünen Smoothie. Reich an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst du dir nämlich auf keiner Fahrt mit Athletic Greens mehr Gedanken zu machen. Und wer sich auch keine Sorgen zu machen braucht, sind ein paar nicht ganz unwichtige Kernbereiche deiner Gesundheit. Energie und Konzentration, Regeneration und Stressabbau, deine Verdauung, deine Darmgesundheit und dein Immunsystem. Und da wird doch relativ schnell klar, was du davon hast. Alles, was dir hilft, dich vom Training oder von Alltagsstress zu regenerieren, profitiert mit Athletic Greens. Naja, das sind eben auch nur ein paar Marginal Gains. Vielleicht hast du nicht überall Bedarf, aber irgendwo ist sicher noch ein Schippchen draufzulegen. Du machst dir morgens einen grünen Smoothie und hast alles drin, was du an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst. Schmeckt nicht nur gut, sondern macht satt, enthält nur 1 Gramm Zucker, liefert 75 Vitamine und Mineralstoffe und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Du hast 60 Tage Geld-Zurück-Garantie und wenn du jetzt Lust bekommen hast, die einfachste Variante ist, dir die Greens direkt monatlich nach Hause liefern zu lassen. Deine Tüte ist leer, die neue ist schon vor der Tür. Also geh auf athleticgreens.com/besenwagen und dort erhältst du noch 5 praktische Travel Packs, genauso dazu wie einen Jahresvorrat an Vitamin D3 Öl. athleticgreens.com/besenwagen for the win! Wir müssen einsteigen mit einem kleinen Rating von unserer Einschätzung zum olympischen Zeitfahren.
Ja,
also Andi, du hast es nicht gehört, oder? Was wir für eine Scheiße erzählt haben.
Ist auch besser so, das war so schlecht, das Rating. Also ich glaube, wir waren richtig mit Roan Dennis, entweder 1 oder 3, habe ich gesagt.
Ich glaube, wir haben sogar die Reihenfolge richtig von den Leuten, die wir dachten, die es gewinnen. Hatte ich zumindest die Hoffnung. Also Roan Dennis war der Beste von den dreien, die wir gesagt haben.
Ja, genau, und dann kam Ghana. Ja, genau. Aber ja, bei den Männern hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass Roglic, ich glaube, damit hat keiner gerechnet, dass der die da alle so rasiert. Tom Dumoulin Zweiter, überragend, mega geil. Und dann Roan Dennis auf 3, hatte ich, glaube ich, gesagt, entweder gewinnt Roan Dennis oder wird Dritter. Aber geil ist auf jeden Fall auch, dass jetzt quasi, nachdem bekannt wurde, dass Roan Dennis zu Jumbo Visma wechselt, die einfach das ganze komplette Podium haben.
Ja.
Ja. Sehr geil, ja. Ja,
mit der Kombination hätte man auf jeden Fall viel Geld verdienen können. Mhm. Ich glaube, da standen die Quoten ganz gut.
Lance meinte so, das olympische Zeitfahren stand unter dem Motto Revenge. Und sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, also eigentlich alle drei Kandidaten bei den Männern, haben sich für irgendwas quasi Revanche genommen. Und bei den Frauen Annemiek van Vleuten natürlich auch.
Ja, aber kurz zu Männern noch. Maximilian Schachmann wird, glaube ich, 10. Ne? Stimmt das? Das ist richtig, ne?
Ich meine 15. Im Straßenrennen wird der 10.
Oh ja, 15. Genau, da, ich glaube, da war er enttäuscht.
Ja, definitiv. Ich glaube, er hat gesagt, es war sein schlechtestes Zeitfahren.
Ja, genau. Aber dann bei den Frauen war ja Annemiek van Vleuten. Hätte ich es nicht gedacht. Die haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt, ne?
Ja, wir haben keinen erwähnt, wer da gewonnen hat.
Wen hattet ihr denn für die Frauen getippt?
Van der Breggen.
Van der Breggen, ja. Van der Breggen.
Deigert.
Deigert, genau.
Ja, gut, okay. War jetzt glücklicherweise nicht, haben glaube ich einfach viele sich vertippt. Aber ganz witzig. Ist auch spannend.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, wir haben noch einen Take, beziehungsweise eine Mini-Werbung für was sich immer lohnt. Was habt ihr zwei schon von Women's 100 mitbekommen?
Dass da Frauen mitfahren und du.
Ich glaube, ich werde diese Tradition dieses Jahr beenden.
Ernsthaft? Ja, wird auch langsam mal Zeit.
Definitiv. Also, war schon länger, aber selbst in Köln dürfen die Frauen jetzt alleine fahren.
Das ist super. Und wann ist das genau? Und wo?
Ich habe keine genaue Angabe zu machen diesmal, weil ich richte es ja jetzt nicht mehr aus. Paul, erzähl doch erstmal, was hast du schon so von Women's 100 mitbekommen, außer dass ich das gemacht habe, ein paar Jahre lang?
Ja, ich habe das natürlich mitbekommen, dass es in Berlin auch immer relativ groß ist. Beim Ruffer Clubhouse geht das ja meistens los. Und sonst, ehrlich gesagt, auch nicht ganz so viel, weil ich natürlich ein Mann bin und in einer ganz anderen Blasen unterwegs bin, ehrlicherweise. Von daher kann ich jetzt gerade gar nicht so viel dazu beitragen, aber schön,
dass du kennst auch keine Frau, die mal mitgefahren ist?
Ich kenne tatsächlich, nicht bewusst. Okay. Also alle Frauen in meinem Umfeld haben nicht so viel mit Radfahren zu tun. Okay.
Ist dieses Jahr 12. September, das immer worldwide und eigentlich in allen großen Städten. Und ich hatte da auch die Organisation schon so ein bisschen an ein Mädel aus der Kölner Szene abgegeben, die hat das schon mit mir gemacht. Ich hoffe, die macht das jetzt einfach weiter dieses Jahr, mal sehen. In Düsseldorf wird das, glaube ich, schon länger irgendwie auch mit Treffpunkt Schicke Mütze gemacht. Ich denke, über die Rafa-Seite kann man da sich nochmal genau informieren. Ich kann auf jeden Fall Werbung dafür machen. Ich war mal Rafa-Ambassador in Köln und habe das deswegen, ich weiß gar nicht mehr, 2016, 17 zum ersten Mal gemacht oder so. Und es war immer mega viel los, waren immer irgendwie 30 Frauen da, immer, ich wollte gerade sagen, ja, auf jeden Fall immer 100 Kilometer. Eine Tour mussten wir abbrechen, aber das war einmal, da haben die noch Braver Than The Elements gemacht, Rafa. Da hat man im März so eine Tour gemacht und die ist mal so ins Wasser gefallen, dass das eigentlich dann nicht die komplette Tour war. Nee, bei Women's 100 immer geiles Wetter und Bergische Runde meistens gefahren. Ja, und
also
immer,
100 heißt das, weil man eben 100 Kilometer fährt.
Exakt. Und für viele ist das auch wirklich immer das erste Mal gewesen. Also da waren immer so 5 bis 10 Frauen dabei, die zum ersten Mal 100 Kilometer gefahren sind. Und so, das lief immer top. Also keine wird da irgendwie zurückgelassen oder so. Alle helfen sich gegenseitig. Ich hatte dann immer so Steffi Dorn noch mit organisiert die letzten 2 Jahre. War dann noch so eine richtig starke dabei. Die hat sich mit allen unterhalten. Das war immer sehr cool. Also, wenn ihr Bock habt, informiert euch. Vielleicht zwinge ich meine Freundin mal mitzufahren. Mal sehen.
Sehr schön. Quasi.
Die hat übrigens diese Königsetappe Korsika sehr gut geschafft, ohne Schieben.
Hat sie gewonnen?
Col de Vergio. Ja. Definitiv. Die gewinnt immer. Die hat. Die hat doch eh den Jackpot.
Ja, aber hat sie dich auch geschoben?
Nee, aber die hat echt. Also, man muss sagen, sie hatte nicht die beste Nacht, weil wir so üble Mücken hatten und nicht pennen konnten. Dann war auch so ein kleiner Meltdown, der sich auf dem Fahrrad dann morgens so ein bisschen fortgesetzt hat. Und irgendwann hat sie attackiert. Und echt in so einem sausteilen Kilometer, in so einem 16-Kilometer-Anstieg. Und ich hatte dann so ein Barback dran und halt auch ein bisschen mehr noch mitgenommen. Und ich dachte mir dann echt so, diesen Kilometer lang hat sie so 50 Meter Vorsprung gehabt. Ich habe keinen Bock, da jetzt hinzufahren, das ist zu anstrengend. Aber es war mehr so eine Trotzreaktion. Aber war geil hinten raus.
Ja, ich hab nur Fotos bei euch auf Instagram gesehen, wo sie. Es sind auf jeden Fall schöne Mittelfinger.
Ja, ja, kann man genau. Sagen, ja. Das war aber nicht die Tour, oder? Doch, also das war die Tour.
Ich wollte gerade sagen, ob das sonst so ein
Mittelfinger waren immer draußen bei jeder Tour.
Ja, genau. Die werden immer rausgeholt. Immer mal gezeigt. Nee, sehr geil. Genau. Nehmt teil bei Women's 100. Ich finde es auch geil. Ich meine, jetzt in Berlin sieht man es halt auch krass. Ne? Also immer mehr Frauengruppen. Und
ja, da ist auch gespannt, wie viele jetzt diese Clubhouse-Rides in Berlin sind auch echt groß. Ne? Ich sehe ja nur immer von Steffen die Bilder. Auch übrigens habe ich heute in die Gruppe geschickt, 2 Dudes im Besenwagen, Full Kit.
Shoutout auf jeden Fall.
Ja.
Gut. Ja, Paul, mach mal eine geile Überleitung jetzt.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, wie kann man jetzt, weil deine Freundin war ja leicht angepisst, wie kann man jetzt diese Überleitung machen, aber eigentlich gibt es dafür keine sensible.
Das wird schwierig von der Schiene her.
von der machen wir mal einen harten
Cut. Wenn der Basti jetzt ein Teamchef von einem belgischen World Tour Team wäre, hätte der dann einfach mal Pause.
Ja, genau. Genau. Aber jetzt gehen wir mal rüber zu unserem guten Freund Patrick Lefebvre, der Teamchef von Deceuninck Quickstep, der sich mal wieder wiederholt, ich weiß gar nicht zum wievielten Mal, so ein bisschen an Sam Bennett abgearbeitet hat, dem Sprinter, der jetzt offiziell auch wieder zurück zu Bora Hansgrohe geht. Genau, wir hatten ja irgendwie quasi seinen Wechsel zurück zu Bora damit verglichen mit häuslicher Gewalt, also quasi, ich glaube, übersetzt ihn, wie gesagt, dass er zu Bora zurückgeht, ist so, als wenn eine Frau, nachdem sie geschlagen wurde, jetzt mal frei rausgesagt, wieder zurück zu ihrem Mann geht. So ist es im Prinzip, hat damit so.
Und hat das als den Gipfel mentaler Schwäche bezeichnet.
Genau, hat damit quasi erstmal, ja, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Also das auf so vielen Ebenen ist das falsch, ja. Was er da gemacht hat.
Ach so, okay, ich habe davon jetzt bisher noch gar nichts mitbekommen.
Ah ja, dann echt? Können wir dir das mal so erzählen jetzt.
Willkommen im Internet. Genau.
Wann kam das? Heute oder wann?
Nee. Schon drei Tage her oder so, oder schon länger.
Ja, 3, 4, 5 Tage, ja. Ist schon ewig her.
Also, the pinnacle of mental weakness, hat das genannt, ist Sam Bennett. Ja. Und für ihn, und es ist, als würde er nach Domestic Abuse wieder.
Ach so, zurück. Ich dachte, Lefebvre wäre selber handgreiflich geworden.
Nee.
Okay.
Ja, es ist so.
Also dann geht's ja.
Und dann hat er auch noch so ein bisschen so im Team noch so ausgeholt, was die Schwächen der anderen Fahrer so sind und dass die das aber irgendwie im Griff haben und Sam Bennett sich aber gar nicht im Griff hat. Und wenn er sich unter Kontrolle kriegt, dann fährt er auch noch Rennen dieses Jahr. Wenn nicht, dann hat er jetzt noch 3 Monate ohne Rennen und halbes Gehalt.
Ja, und da hat er auch gesagt, dass er von Bora kam mit psychischen Problemen mehr oder weniger plus fast pleite. Und es ist auf jeden Fall krass, was er da abzieht. Was ich halt krass finde, ist, dass du siehst halt wieder, wie schwach unser Weltverband ist oder der Weltverband, die UCI, dass es dafür keine Sanktionen gibt, bei anderen Sportarten gibt es Sanktionen für solche Äußerungen in der Öffentlichkeit.
Ja, also was mich schockiert, ist, dass er auch da in Belgien keinen Gegenwind bekommt, jetzt langsamer. Also irgendwann reicht's. Also jetzt ist für mich, vorher war es schon schwierig und jetzt ist für mich mal so eine Grenze erreicht, wo auch ein Patrick Lefebvre mal übers Ziel weit hinaus schießt und es auch so nicht mehr tragbar ist, auch für Sponsoren und fürs Team an sich. Also er ist ja irgendwo das Team, aber so, das ist, wir haben 2021, so kannst du nicht reden. Also,
ja, nee, also so kannst du nicht reden, so solltest du nicht denken. Also ist ja, das kommen wir gleich auch hier nach zum Thema, wo man nicht so reden und auch nicht so denken sollte. Und das sind so Dinge, wo ich mir sage, Alter, also erstmal, wie Sponsoren das auch mittragen können. Ne? Also jetzt auch, vielleicht gibt es ja intern, gab es da drauf schon Reaktionen, wer weiß, aber ich wäre auch gut, sich öffentlich irgendwie mal dazu zu äußern, weil das einfach eine Verharmlosung ist von häuslicher Gewalt und auch von psychischen Problemen. Und selbst wenn Sam welche hat, ja, das ist erstmal auch eine Privatsache, dann sollte man das nicht nach außen tragen. Wir wissen nicht, ob es so ist, aber das auch über die Labilität von anderen Rennfahrern zu reden, finde ich, ja, das macht man nicht. Also das keine Ahnung, weil auf so vielen Ebenen ist es einfach falsch und ich glaube, der ist auf einem zu hohen Ross unterwegs.
Ja, und hat da halt auch einfach noch Werte von 1980 irgendwie, ja. Ne, was mentale Gesundheit angeht, irgendwie einen Informationsstand dazu.
Gibt es im Radsport ja häufiger.
Ja. Was ich mich dann aber auch schon länger frage, beziehungsweise schon öfter vergessen habe in dieser Sam Bennett-Diskussion euch zu fragen, ist, ich finde es ein bisschen, also erstens finde ich es gut, dass Sam Bennett sich eigentlich gar nicht zu Wort meldet in der ganzen Nummer und komplett die Ruhe behält, beziehungsweise das in seinem Kreis behält. Dann finde ich aber ein bisschen seltsam, weil diese Diskussion ja jetzt auch schon länger geht mit Sam Bennett, dass sich eigentlich kein anderer Fahrer, beziehungsweise auch so jetzt GCN und die ganzen britischen Kommentatoren, das ist ja alles irgendwie so, ich meine, Irland ist ja jetzt so auch ein Teil davon, man kennt sich ja. Ich sehe da nie einen Partei ergreifen irgendwie oder mein Wort darüber verlieren.
Das stimmt nicht, also Sean Kelly hat es jetzt öfters schon in... Also ich hab ihn jetzt nicht mehr gehört, seitdem das jetzt rauskam, aber davor hat Sean Kelly sich auch schon geäußert und auch Dan Lloyd, zumindest mal via Twitter. Also man hat gemerkt, dass jetzt der letzte Artikel, der letzte Kommentar von ihm da auf jeden Fall over the top war und sich auch viele internationale Journalistinnen irgendwie geäußert haben. Aber ja, es ist halt, ich glaube, der Radsport ist in einigen Bereichen noch nicht so weit, da irgendwie auch richtig Gegenwind auch von anderen, also ich weiß, andere Teammanager, ich meine, die werden sich in Teilen denken und was sagen, warum, was sollen sie auch machen, aber auch, dass Fahrer sich äußern und ich meine, siehst du in vielerlei Hinsichten, dass man vielleicht Dinge dann nicht ausspricht, ja. Also ich weiß nicht, ich glaube, der Radsport ist da, was das angeht, einfach noch nicht an dem Punkt, wo man dann auch offen Kritik übt.
Ja, es wird aber Zeit. Also genau. Wir fangen jetzt mal an, auf jeden Fall.
Ja, also, ja. Ja, es geht halt nicht.
gar nicht.
Aber ich finde halt, da muss die UCI, davon muss es Statuten geben oder da muss irgendwas in place sein, damit in solch einem Fall der Fahrer die Möglichkeit hat, gegen seinen Teamchef oder wen auch immer vorzugehen. Ja, das kann nicht sein, dass man so öffentlich heruntergemacht wird. Ja, das ist einfach nicht korrekt. Und ich glaube, in der Formel 1 gibt es dafür Statuten. Ich weiß nicht, wie es das im Fußball ist oder im anderen Ding, aber da gibt es ja auch für jeden Scheiß, gibt es ja Geldstrafen. Ja, und vielleicht müsste man da im Radsport auch mal drüber nachdenken. Oder sollte da drüber nachdenken. Nicht nur sollte. Aber wir sind auf einem weiten Weg, was das angeht, was die UCI in der Kommunikation angeht. Was die UCI in der Kommunikation betrifft. Ja. Genau. Da können wir jetzt auch gleich zum nächsten Thema springen, wo die UCI quasi keine gute Kommunikation betrieben hat oder zumindest mal irgendwie nicht richtig reagiert hat, zumindest in meinen Augen. Der Fall Patrick Moster, den ja mittlerweile selbst die Mainstream-Medien, wie man sie ja nennt,
die haben sich natürlich auch, das war ja schon fast Freude. Der Radsport schafft es immer wieder mit seinen guten Seiten in die Mainstream-Presse.
Ja, genau. Aber zum Glück haben wir ja gleich am Ende auch noch sehr, sehr positive Nachrichten, ja, die es auch in die Mainstream-Medien geschafft haben. Genau, aber Patrick Moster wäre sicher rassistisch gegenüber zwei Fahrern aus. Wo kam die her nochmal genau?
Algerien und Marokko, glaube ich.
Genau. Geäußert hat und brauche ich jetzt nicht wiederholen, weil ich glaube, das wissen mittlerweile alle. Und jetzt gab es dazu eine Stellungnahme von BDR, die wiederum auch ins Englische und selbst in der deutschen Presse falsch wiedergegeben wurde, leider. Kann sich jeder mal durchlesen bei rad-net.de. Da steht die vollständige Pressemitteilung dazu. Und dann kann sich vielleicht auch jeder und jede ein eigenes Bild nochmal machen. Aber ja, auch da die Kommunikation seitens UCI, DOSB und BDR erschreckend. Und ob die Konsequenzen jetzt angemessen sind, kann ich irgendwie schwer beurteilen. Ich habe mir gewünscht, dass es mehr Konsequenzen gibt. Welche jetzt genau, weiß ich nicht. Also ich bin dagegen, ihn durchs Dorf zu treiben und irgendwie auch... keine Ahnung, zu verbrennen, so eine Hexenjagd mäßig, weil das irgendwie auch so halb gefordert wurde. Ich glaube nicht, dass Patrick Moster ein Rassist ist, weil dazu, das glaube ich einfach nicht. Von daher muss es andere Wege geben, ihn in Anführungsstrichen zu bestrafen, aber ich finde, so wie es gelöst wurde, ist es auf jeden Fall auch nicht befriedigend.
Ja, zumindest wurden, da habe ich mich ja schon fast gewundert, dass auch wirklich Maßnahmen jetzt ergriffen wurden. Ich glaube, gestern kam das irgendwie raus, irgendwie Abmahnung und dann auch Paycut oder sowas. Oder ist der Paycut genau, nur, wenn er sich nochmal...
Genau.
Nur wenn er sich nochmal im Ton vergreift, ja, beziehungsweise da ausfällig wird.
Ernsthaft, also er kriegt jetzt nur eine Gehaltskürzung, wenn er nochmal sowas macht.
Ja, genau.
Also aber international wurde aber wiedergegeben, er kriegt einen Paycut und auch in deutschen Medien. Aber
wenn man es genau durchliest, ist es beim zweiten Mal.
Ja. Genau, also das ist noch nicht der Fall.
Das ist aber nett. Also nur wenn du zweites Mal eine rassistische Äußerung bringst, dann kriegst du Gehaltskürzung. Beim ersten Mal kriegst du nichts oder was?
Beim ersten Mal war es nur ein Ausrutscher. Ja, das hat er ja selber gesagt im Endeffekt, aber das kannst du halt so nicht stehen lassen. Wer unter Druck, das war ja der Teil der Entschuldigung, wer unter Druck und psychischem Stress dann irgendwie solche Formulierungen droppt, für den ist es halt normal. Weil in dem Moment denkst du nicht drüber nach.
Ich war an dem Tag mit zwei in der Gruppe, in der unter anderem zwei Psychologinnen anwesend waren, unterwegs und die beiden haben einfach gesagt, das ist eine andere Formulierung für intuitiv. Und wer sowas intuitiv sagt, der darf meiner Meinung nach heutzutage nicht mehr so ein Amt bekleiden. Und die einzige richtige Entscheidung wäre eigentlich nur ein Rücktritt von der Person selber. Mhm. Also das wäre eigentlich jetzt die Aktion gewesen, die man da erwarten muss. Und ansonsten kann man das eigentlich als Außenstehender oder als kann man das gar nicht anders akzeptieren. Es gibt ja eigentlich gar keine Konsequenzen jetzt, wenn ich die Pressemitteilung richtig verstehe. Nee. Das ist für mich einfach ein Unding, dass in so einer entscheidenden Position in einem Sportverband, gerade der Sport steht ja besonders für ganz andere Werte, und dass jemand jetzt in so einer Position eben noch so ein Gedankengut in sich trägt und eben nicht, ich habe es eben auch gesagt, ne, im Radsport scheint es noch ein paar mehr Leute geben, die irgendwie in den 80er Jahren, wo das vielleicht noch irgendwie gesellschaftsfähig war oder auch nicht, da immer noch so ein Gedankengut haben oder zumindest mal diese Wortwahl eben in ihrem Sprachgebrauch haben. Das hat für mich nichts in dem Sport zu tun und nicht als Spitzenposition in dem Radsportverband schon gar nicht. Und also ich kann das so eigentlich für mich nicht akzeptieren und bin da jetzt einfach nur enttäuscht, was die Maßnahmen vom Verband angeht. Hab's aber ehrlich gesagt auch so kommen sehen, weil was gibt es für Alternativen? Aber ich meine, wir bemängeln schon seit längerer Zeit die Strukturen und die veralteten Strukturen, vor allem in dem Verband. Und es gab ja jetzt auch noch, also aus nicht bestätigter Quelle, aber es gab immerhin auch eine Wiedergabe von einem Telefonat. Da hat wohl jemand angerufen beim BDR und in der Geschäftsstelle und hat da wohl ganz haarsträubende Aussagen auch von der Frau am Telefon bekommen. Das kann man jetzt natürlich nicht so übernehmen, weil es ist keine validierte Quelle meiner Meinung nach. Ich glaube zwar nicht, dass derjenige da sich das aus den Fingern gezogen hat, aber mit dem Hintergrund war es schon fast zu erwarten, dass da keine ordentlichen Konsequenzen gezogen werden. Und das ist einfach nur schade. Und man kann sich einfach immer weniger mit dem Verband identifizieren. Und eigentlich ist man ja als Radsportler in Deutschland schon irgendwie damit verbunden. Aber die ganze Aktion ist eigentlich überhaupt nicht tragbar. Also ich kann es einfach nicht fassen, dass das jetzt so abgehandelt wird und jetzt dabei bleiben wird und dass dann weiterhin nichts passiert. Also es ist ja unfassbar, kann man in so einer Position vor laufenden Kameras bei Olympia solche Aussagen treffen und keine Konsequenzen dafür bekommen. Also es ist unfassbar und einfach nicht zu glauben. Also in jeder anderen öffentlichen Position hätte das normalerweise nur eine Folge gehabt, dass diese Person sich aus dem Amt zurückziehen muss. Und ja, Paul, ich bin da zum großen Teil bei dir. Ich glaube auch nicht, dass er ein Rassist ist. Aber wenn man noch so ein Muster, ja, ein Verhaltensmuster in sich trägt und dann eben in so einer Situation sowas raushaut, dann ist man einfach heute für dieses Amt nicht mehr geeignet. Ja. Und da müsste es eine Konsequenz geben, meiner Meinung nach.
Ja. Ich habe ja noch ein bisschen Hoffnung, dass man sich nochmal zusammensetzt jetzt mit ein bisschen Zeit und noch irgendwas passiert, aber...
Nee, also eigentlich, ich bin da bei dir, ne? Also ich wollte Patrick Ross jetzt gar nicht in Schutz nehmen. Ich wollte nur sagen, dass ich nicht glaube, dass er ein Rassist ist. Und sonst bin ich zu 100% was bei dem, was du sagst, ist halt, weshalb die Entscheidung so gefallen ist, kann man es wahrscheinlich alle denken, weil es keine Alternativen gibt innerhalb des BDRs und auch keine in Sicht ist. Und man über Jahre es geschafft hat, auch nicht unbedingt, zumindest in meinen Augen, wahrscheinlich auch in Andis Augen, attraktiv genug zu sein, damit junge Persönlichkeiten in dieses Amt vielleicht auch wollen oder in diesem Verband in eine Spitzenposition wollen. Ja, und das heißt, man hat sich eigene Probleme geschaffen, und wenn man jetzt diese Person feuern würde oder er vielleicht auch selber geht, ich glaube, dann steht man vor ganz anderen Problemen auch wieder. Ich meine, letztendlich haben sie von
ja, internationalen... Ja, aber das kann ja eigentlich dann auch kein Zustand sein. Kann ja auch keine Aussicht ja, dafür nicht, sein, aber, dass das so der, bleibt. Ne?
Andi, aber das ist ja der Grund, auch weshalb man ihn nicht in der Kommunikation direkt nach Hause geschickt hat. Also anscheinend diesen Plan gab es ja, ihn nach Hause zu schicken, aber man hat geschaut, wie kriegt man das Organisatorische auch vor Ort im Griff. Also ich meine, weil die Delegation halt so klein ist. Und so ist es jetzt halt, wenn er zurück in Deutschland ist, weil er bedingt von internationalen Aufgaben. Aber es das heißt ja nicht, dass er nicht trotzdem Orga im Hintergrund trotzdem weiter vorangeht. Das ist ja halt nicht mehr bei einem Radrennen dabei. Ja? Das ist ja aber erstmal, oder bei einem Radballturnier, wie auch immer, das ist ja erstmal irrelevant, weil er hat ja alles zu betreuen, nicht nur Straßenradsport oder Bahnradsport, sondern ja alles. Und ich glaube, dass man, wenn man eine Alternative hätte, hätte man eventuell auch gesagt, okay, es ist vielleicht, um aus der Sache gut rauszukommen, machen so. Aber wie ich bei uns auch schon in der Gruppe geschrieben habe, man wird den Teppich ganz weit hochheben, ganz großen Besen nehmen und versuchen, ganz, ganz lange da einfach runterzufegen unter diesen Teppich. Und so macht man es jetzt halt auch. Er ist jetzt nochmal kurz hochgekocht. Wir sprechen jetzt nochmal drüber. Und in 2 Wochen ist es einfach vergessen. Und solange die Landesverbände beim BDR, also jetzt quasi die einzelnen Länder ja, in Deutschland, die Landesverbände, sich nicht negativ äußern oder quasi einen Wechsel wollen und darauf auch drängen, wird da nichts passieren. Der Druck wird, der äußere Druck, glaube ich nicht, dass er ausreicht, weil das irgendwann wieder verfliegt. Es muss von den Landesverbänden selber kommen, dieser Druck, eine Veränderung haben zu wollen. Paul, aber dann hast du wieder das Problem mit den Landesverbänden.
Paul, kannst du nochmal kurz seine Position erklären?
Seine Position, er ist der Sportdirektor, also international wurde er kommuniziert als sportlicher Leiter, das ist ja so direkt nicht, ja? Sondern sportlicher Leiter wäre ja im Englischen irgendwie Director Sportiv, sondern er ist so, er übersieht das ganze Sportliche im BDR. Also er ist für alle Sportarten verantwortlich, die es innerhalb des BDR gibt. Dazu gehört Kunstradfahren, Radball, Bahnfahrt, Bahnradsport, Straßenradsport, was auch immer. Das muss alles übersehen und das sportlich koordinieren, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das ist quasi die Jobbezeichnung. Er ist so quasi unter dem Präsidenten Scharping quasi zweitwichtigste Person. Also für uns in der Öffentlichkeit, jetzt für uns Sportler oder halt Leute, die in einem Team arbeiten, eigentlich die wichtigste Person. Also weil Scharping ist so repräsentativ, ja, so wie der Bundespräsident, ja, von Deutschland. So in die Richtung geht das ja eher. Und von daher ist es eine enorm wichtige Position, um da jemanden zu finden, der bereit ist, das Amt zu übernehmen, der nicht vielleicht so aus dieser eigenen Struktur kommt und vielleicht auch mit neuem Wind reinkommt. Den wirst du momentan nicht finden, weil der BDR, glaube ich, als Verband sehr unattraktiv ist. Für Quereinsteiger.
Für dich als Sportler ist Patrick Moster in welcher Position gewesen? Wann hast du mit ihm zu tun gehabt? Was hat er zu sagen für dich als Straßenradsportler von der Jugend bis als Profi?
Na, er war mein U23-Bundestrainer in meinen beiden letzten Jahren. Und
jetzt heutzutage für die Leute?
Naja gut, er war für mich halt, als ich bei LKT war, natürlich schon so ein Teil Ansprechpartner, wenn es so um Projekte auf der Bahn ging oder einfach mal so. Ich habe mit ihm viel geredet. Ne? Also ich persönlich hatte mit Patrick nie Probleme. Ja? Ich kam mit ihm immer ganz gut aus im Vergleich zu anderen. Aber trotzdem nehme ich ihn jetzt nicht in Schutz. Weißt du, ich meine.
Er macht halt Nominierungen so auch, ne?
Ja, genau. Das aber im Präsidium. Das ist so quasi, ich weiß gar nicht, so ein Panel, das entscheidet. Ja. Genau.
Also man muss sich schon als Sportler gut halten mit ihm.
Ja, also die meisten versuchen es natürlich, man kann aber trotzdem auch seine Meinung sagen.
Ja. Okay.
Aber da haben Leute, aber das ist halt, ne, das ist auch das Ding, du kannst jetzt aber auch Sportlern, finde ich, auch Sportlerinnen nicht vorwerfen, dass sie sich vielleicht nach der Aktion nicht geäußert haben. Ey, weil viele äußern sich jetzt nicht unbedingt, weil sie Angst haben, irgendwie dann nicht mehr nominiert zu werden, sondern einfach auch, weil sie keine Notwendigkeit gesehen haben, sich zu äußern, aber es ändert erstmal die Situation nicht, nix. Weißt du, es macht halt keinen Unterschied, ob sich jetzt 100 Leute irgendwie äußern, dazu noch mehr, sondern es muss innerhalb der Politik, innerhalb des DOSB, ne, der ja den BDR auch mitfinanziert, innerhalb der Politik, weil man darf nicht vergessen, dass die deutsche Politik Steuergelder zur Verfügung stellt. Das heißt, sie haben eine hohe Macht und da können die Entscheidung fällen und die können den Druck ausüben. Ja. Klar müssen wir medial auch was machen, definitiv. Aber damit da so ein Wandel vollzogen wird, sind das ganz andere Stellschrauben, die irgendwie mal ja, gestellt werden müssen oder angezogen werden müssen, damit wieder irgendwie mal einen Wandel bekommen in den nächsten Jahren. Aber das glaube ich nicht.
Das würde ja auch nur Bewegung bekommen, wenn sich eben mehr Leute dazu äußern. Ja. Also von selbst kommt
ja nicht. Ja, aber da ist ja auf jeden Fall in dieser Causa jetzt schon mal richtig was passiert. Zumindest diese zwei Tage gab es ja schon mal einen richtig harten Shitstorm und das hat der BDR ja auch mitbekommen. Also das kann man ja nicht mitbekommen, was da passiert
wahrscheinlich,
ist.
Wahrscheinlich, ja, aber auch nicht ganz, weil die haben ja einfach auch alle Kommentarfunktionen deaktiviert,
ja, genau, die man richtig
bei denen abgeben konnte.
Da ist die Social-Media-Abteilung auf jeden Fall richtig gute Arbeit geleistet. Genau so wird es gemacht. Übrigens da, ne, jetzt, ich will die zwei Themen nicht auf eine Ebene stellen, aber so einen Shitstorm hätte ich mir bei Lefebvre auch mal international gewünscht. Zu dem anderen Thema.
Ja, es gab schon ein bisschen Shitstorm, ne? Also darfst du nicht vergessen. Aber jetzt nochmal, desto mehr Leute sprechen, desto größer wird der Druck. Aber ich finde es auch nicht gut, wenn Leute, also im Ziel ProfisportlerInnen oder wie auch immer, quasi verurteilt werden, wo sie sich nicht geäußert haben.
Nee, das
finde ich auch
nicht richtig. Auf gar keinen Fall.
Ja, aber das wurde anscheinend, wurde das gemacht und das finde ich auch nicht richtig.
Gut, wir haben wieder einen versöhnlichen Abschluss jetzt, bevor wir zu unserem Gast übergehen. Sogar, ja. Haben wir noch was zu sagen dazu?
Dazu nicht, nee, das wird ein Dauerthema sein und wir lieben den BDR und werden uns weiter mit ihm offensichtlich immer noch beschäftigen müssen. Aber ja.
Yes.
Jetzt gehen wir zu was Positivem vom BDR rüber.
Ja, drei Besenwagengäste und Franziska Brause, die schon zugesagt hat für eine Folge Besenwagen bald, haben drei Weltrekorde gefahren. Paul, gib nochmal einen Abriss. Was ist passiert?
Also der Bahnvierer der Frauen, was ja auch jetzt erst das dritte Mal, glaube ich, olympisch ist, genau, das dritte Mal olympisch, hat schon, ja, bei ihrem ersten Lauf, Vorlauf war das quasi, oder Qualifikationslauf, sind sie Weltrekord gefahren, 4 Sekunden schneller als der Rest des Feldes, oder 3 Sekunden schneller, und dann eigentlich jedem Lauf, es gab insgesamt 3 Läufe, dann gab es nochmal ein Halbfinale und dann das Finale, sind sie jedes Mal Weltrekord gefahren, die 4 Frauen, und haben jetzt mit einer 4:06.138, glaube ich, oder sowas.
4:04. Also man kann das noch ein bisschen spannender machen, indem man
4:07, 4:06, 4:04.
Im ersten Vorlauf sind sie Weltrekord gefahren, im Halbfinale sind die Briten dann Weltrekord gefahren, im zweiten Halbfinale sind die Deutschen da nochmal drunter Weltrekord gefahren und im Finale nochmal 2 Sekunden schneller.
Ja, und ja, sensationell. Also da muss man irgendwie auch dem André Korff, der ja der Bundestrainer der Frauen ist, einfach, glaube ich, ein riesen Lob aussprechen. Also die waren ja irgendwann mal, als das ganze Projekt angefangen hat, vor Jahren sind die, glaube ich, eine 4:40 gefahren oder irgendwas in dem Dreh, irgendwie 20 Sekunden hinter den Britinnen damals. Und die haben sich so jährlich einfach immer weiter gesteigert und sind mittlerweile ja einfach Olympiasiegerinnen. Und ja, und jedes Mal Weltrekord. Und also eine 4:04, das ist halt wahnsinnig schnell. Also das.
Ja, wenn die jetzt noch dreimal fahren, dann fahren sie unter 4 Minuten,
ja,
oder?
Ja. Und ich find's krass. Und ich habe mich mega gefreut, weil ich halt auch irgendwie es geil finde, dass gerade so die Mieke Kröger, ne, die wir hier
Mieke
hatten.
Kröger, genau.
Ja, Hammer. Die einfach so, keine Ahnung, die hat einem ja fast schon leid getan, dass sie nie richtig Geld verdient mit dem Sport, nicht in der Sportfördergruppe ist und sowas. Also irgendwie, du hast so gemerkt, da ist so ein bisschen kein Struggle, aber so richtig ein Plan ist nicht da, außer Olympia. Und die ist jetzt Olympiasiegerin, Mann. Das ist so geil. Und ich hoffe, dass sie auch gerade so für sie ein bisschen was verändert, sodass sie, ja, ich meine, die hat auch eine Rundfahrt gewonnen, ne? Davor noch die Ladies Tour in Belgien, dass sie jetzt irgendwie mal, dass sie vielleicht einen guten Vertrag bekommt und nochmal die Chance auf der Straße in einem größeren Team und so, weil, ey, geil, Mann. Also ich meine, um so auf der Bahn fahren zu können, musst du Weltklasse-Athletin sein. Ja.
Ja, bei uns in der Praxis war heute auch so ein bisschen die Hölle los, weil ja, die ist manchmal bei uns, bei Thorsten zur Behandlung auch, die wohnt ja in Bonn, ist nicht so weit weg, und Thorsten auch völlig ausgerastet. Der kennt sie auch schon super lange und weiß auch, was das der bedeutet. Der Hammer.
Genau, also nochmal hier aus dem Besenwagen Glückwunsch. Ich glaube, wir haben es ja schon ein paar Mal geteilt bei uns auf Social Media und ist mega geil, und ich hoffe, die 4 Frauen inklusive Laura Süßemilch, die ja als Ersatzfahrerin da war, bekommen auch die Anerkennung, die sie verdienen in den nächsten Jahren in Deutschland, ja, dafür.
Yes. Okay. Ab über die luxemburgische Grenze, ha?
Huh? Zigaretten kaufen. Und zwei Knicks, ey, das war so geil. Ich bin gerade in Dijon für so ein Gravel-Bikepacking-Event. Wir sind mit so einem Bus hier rüber gefahren und der Busfahrer halt war, glaube ich, Luxemburger und der andere Busfahrer kam aus der Kölner Ecke. Alter, das war wie so eine Stand-Up-Show. Die beiden gemixt, der kölsche Dialekt plus der luxemburgische Dialekt. Und da erstmal schön rüber über die Grenze erstmal den Bus vollgetankt an der luxemburgischen Tankstelle. Und dann halt rein. Das ist echt ein richtiges Zigaretten- und Kaffeeparadies da drüben, ne? Die Tankstellen. Das ist krass, ey. Hm.
Was machst du überhaupt schon wieder da?
Ja, ich fahre hier von Dijon nach Koblenz. Das heißt 96 Hours eigentlich. Das Event, aber ich wollte es in 2 Tagen fahren, weil ich am Freitag Termine habe. Deswegen muss ich bis Donnerstag späten Nachmittag in Koblenz sein, damit ich noch nachts irgendwann zu Hause in Berlin bin und dann am Freitag die Termine wahrnehmen kann.
Ich finde es toll, dass du so ein stressfreies Leben führst, Paul.
Ja, finde ich auch gut. Ne? Hab ich mir von dir abgeguckt. Du machst ja auch Erdkarabinieren.
Okay.
Abfahrt. Ja, wenn wir schon mal da sind, dann gehe ich mir jetzt mal Zigaretten holen.
Ja. So, wir sind 4-5 Kilometer außerhalb von Luxemburgstadt in einem kleinen Dörfchen und klopfen an der Tür von Bob Jungels. Hallo Bob.
Hi.
Bob hat uns gerade schon mit Moin Moin begrüßt. Ist das
nochmal, Moin Moin.
Ja, sehr, sehr, sehr sympathisch.
Ist das deine Standardbegrüßung?
In Luxemburg sagt man auch Moin.
Ah. Ernsthaft?
Ah.
Ja.
Ich dachte, es wäre so rein norddeutsches Ding. Dann würde ich mich da quasi direkt wohlfühlen.
Also ich kann es mir vorstellen, ja.
Rostock oder Luxemburg, Hauptsache Moin.
Hauptsache Moin.
Gut, für alle, die Bob Jungels nicht kennen oder noch nicht alles auf dem Schirm haben, was er bis jetzt so geleistet hat, ein kurzer Ausritt in die Geschichte und auch so ein bisschen in was für ein Fahrertyp du vielleicht bist. Bob ist jetzt im Moment 28 Jahre alt, meines Informationsstandes nach, ist einen knappen 1,90 Meter und wiegt in Topform 70 Kilo.
Das stimmt.
Karriere zumindest professionell begonnen bei Leopard Trek. 2013 bis 2015 Radio Shack und Trek. 2016 bis 2020 bei Quickstep gefahren und 2021 und auch Vertrag für 2022 bei AG Désert Citroën. Bob, du warst 20 Mal Luxemburger Meister, meiner Rechnung nach, auf Straße, Zeitfahren und Cross.
Das kann stimmen, ja.
sind auch ein paar Juniorentitel dabei. Du warst Weltmeister im Zeitfahren der Junioren und bei der Elite im Teamzeitfahren. Mhm. Hast Paris-Roubaix in der U23 gewonnen. Beim Giro das weiße Trikot 2016 und das weiße Trikot 2017 plus eine Etappe und warst damals jeweils 6. und 8. in der Gesamtwertung. Das ist auch schon mal ein Brett. Lüttich-Bastogne 2018 gewonnen. Tour de France 11. 2018 und 2019 Kürne-Brüssel-Kürne gewonnen. Ja, mal wieder ein Hochkaräter hier im Besenwagen.
Und vor allen Dingen, ich finde es gerade krass, dass du erst 28 bist. Ich dachte, du wärst mittlerweile auch schon mal 30, weil gefühlt bist du seit einem Jahrzehnt schon Profi, aber es kommt ja auch fast hin.
Ja, ist auch,
das stimmt
auch
so. Ja.
Das ist krass, ey.
Immer noch keine 30, ja.
Ja, neunte Saison in der World Tour, das Zeit vergeht schnell.
Aber es kommt einem vielleicht auch so vor, weil man hat auch dann irgendwann schon vorher mal deinen Namen gehört und dann hieß es einfach, ja, da kommt so eine richtige Granate jetzt aus der Jugend hoch in Luxemburg und man kannte dich eigentlich schon, bevor du Profi warst. Also ich habe deinen Namen auf jeden Fall schon ein paar Mal vorher gehört und das ist ja echt jetzt schon ein paar Jahre her.
Ja, wie gesagt, durch die Junioren und so weiter, durch den Weltmeistertitel vielleicht und dann auch die Erfolge im Kontinentallevel, denke ich, haben halt dazu geführt, dass ich sehr jung ins Business eingestiegen bin. Und ja, wie gesagt, manchmal erstaunt es mich, wie lange ich schon dabei bin, aber wie gesagt, noch ein paar Jahre vor mir, hoffentlich.
Ja, dann letzter Teil der Erklärung vielleicht noch kurz oder der Vorstellung. Zurzeit bist du in einer verletzungskrankheitsbedingten Pause. Ich versuche mal kurz zu erklären, aus meiner Physioperspektive vielleicht, was du hast. Beziehungsweise habe ich aber auch schon bei der Recherche erfahren, dass du Symptome davon schon so seit 4 Jahren gemerkt hast. Es geht um eine Arterienverengung. Bei dir betrifft das wohl beide Beine. Das Ganze ist auf, ich glaube, Bindegewebswachstum in der Arterie zurückzuführen. Und das wurde vor 6-7 Wochen oder was operiert?
Vor 6 Wochen operiert und vor 7 Wochen diagnostiziert, ja.
Ah, dann erst diagnostiziert. Ich habe mich noch gefragt, warum du auch noch so lange gefahren bist. Bist noch Tour de Suisse gefahren, glaube ich sogar, ne?
Ja.
Genau, und jetzt bist du quasi in 8 Wochen so gut wie ohne Sport unterwegs. Also die sind bald beendet, ne?
Das stimmt. Ich habe eigentlich, ich habe gestern angefangen wieder mit Trainieren ein bisschen. Habe letzte Woche grünes Licht bekommen vom Arzt, dass alles gut verheilt ist. Und sozusagen wieder einsatzbereit bin, muss aber die 8 Wochen nach der OP abwarten, bis ich wieder voll reintreten kann. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich noch ein paar Rennen fahren kann dieses Jahr. Das wär nicht schlecht. Ist eine ungewohnte Situation, wo ich mich momentan befinde, weil ich eigentlich immer meine ganze Karriere über ging's eigentlich immer nur bergauf und ein bisschen ungewohnt, aber ich bin eigentlich sehr, sehr erleichtert und sehr erlöst fast, dass das Problem gefunden ist, weil doch die letzten 2-3 Jahre recht anstrengend waren, weil die Leistung einfach nicht mehr ganz da war.
Ja, da sucht man natürlich, ne? Das stelle ich mir jetzt auch so vor und ich glaube, es gibt auf jeden Fall ein paar Beispiele an Leuten, die nachher auch wieder richtig schnell gefahren sind. Das ist schon, ich weiß nicht, Andi, ich glaube, du hast auch so ein bisschen Erfahrung mit sowas oder, ne? Das ist schon relativ verbreitet im Radsport, aber schwer zu diagnostizieren.
Ja, ich kenn auf jeden Fall ein paar Radsportler, die die OP hinter sich haben. Robert Wagner unter anderem, der hat es auch, glaube ich, erst an einem und dann an dem anderen Bein, also wurde 2-mal operiert. Ich weiß darüber jetzt auch nicht so viel. Man vermutet wohl, dass das, wenn man relativ jung anfängt mit dem Radsport, dass es da dann vielleicht eher so eine, zu Problemen geben kann, ne, dass sich eben diese Arterie, ist das dann auch bei dir in der Hüfte, im Bereich der Hüfte? Ja,
ja, genau. Ich habe zwei, so circa 15 Zentimeter Narben oberhalb der Hüfte. Da wird halt durch den Muskel durchgeschnitten und unten am Bein wird eine Vene rausgenommen und die wird dann sozusagen als Pflaster genutzt. Ich hatte auch 2 OPs, 2x3 Stunden, war schon also nicht so ohne.
Keine einfache, auch keine risikofreie Geschichte. Also Und ich weiß nicht, wie es bei dir letztendlich diagnostiziert worden ist. Man kriegt normalerweise dann so ein Kontrastmittel gespritzt und wird es im MRT nachgeschaut. Aber es ist halt, man will eigentlich immer vorher alle anderen möglichen Ursachen ausschließen, weil wie gesagt, das ist schon keine Standard-OP, sondern ja, man schraubt an einer relativ großen Vene rum und da ist ja schon mal gut, dass da auf jeden Fall alles gut gegangen ist und anscheinend ist es irgendwie im oder vielleicht ist es bei Radsportlern wird es vielleicht eher mal bemerkt, vielleicht gibt es das auch öfter, aber bis jetzt auf jeden Fall nicht der Erste.
Der Arzt hat mir das ein bisschen so erklärt, dass es ganz oft durch das Abknicken vom Hüftbereich einfach durch diese Bewegung sehr häufig auftritt bei den Radfahrern. Aber wie gesagt, sehr schwierig zu diagnostizieren, weil das auch so schleichend kommt. Das ist nicht wie ein gebrochenes Schlüsselbein, wo du halt weißt, okay, ist gebrochen. Aber ja, hier war halt einfach über Jahre hinweg fällt so ein bisschen die Leistung ab und es tritt auch immer nur in sehr, sehr hohen Leistungsbereichen auf. Darum ist es auch für den Sportler, denke ich, sehr schwierig. Irgendwie am Anfang denkt man halt, okay, ich habe vielleicht nicht genug trainiert, ich bin nicht gut genug in Form. Aber dann irgendwann war bei mir halt so der Punkt, wo ich so ziemlich alles an anderen Sachen ausgeschlossen hatte. Alles, was Material war, Sattel, Pedale, Schuhe. Dann bin ich dann irgendwann ein bisschen in Richtung Entzündungen, sei es Zähne und so weiter und so fort, weil ich einfach mir selbst keinen Rat mehr wusste. Und und halt diese vaskulären Sachen sind halt sehr schwierig. Ist halt nicht das Erste, was man nachschaut oder nicht die erste Stelle, wo man nachschauen würde. Eben, wie du sagst, ist schon ein großer Eingriff und man will alles andere ausschließen, um halt auch diesen großen Eingriff möglicherweise zu vermeiden. Aber bei mir war es halt jetzt so und ich bin auch sehr, wie gesagt, dankbar. Ich habe noch einen Vertrag nächstes Jahr, dass das alles wieder hoffentlich in Ordnung kommt.
Bei welchem Arzt wurde das jetzt diagnostiziert?
Ich war in Belgien bei einem Arzt, der mehrere belgische Radfahrer schon so operiert hatte.
Okay, ja.
Ja, Besenwagen Medical Service, das war auf jeden Fall auch schlussreich. Da merkt man doch, dass alle hier schon mal irgendwie Erfahrungen in diese Richtung hatten. Wir wünschen dir auf jeden Fall, dass das jetzt wieder weiterhin steil nach oben geht, nach diesem ersten Knick, der da aufgetreten ist.
Vielen Dank, ja.
Du hast ja ganz am Anfang gesagt, du stellst ihn jetzt kurz vor, um auch mal einen Einblick zu geben, was er für ein Fahrertyp ist.
Ja.
Also ich frage jetzt mal Paul und Basti zuerst. Was denkt ihr, was ist er jetzt für ein Fahrertyp?
Frag mich nicht, weil ich von ihm nicht bekomme.
Ja, du wärst dann die dritte Person, die die Frage beantworten muss.
Ich finde es bei Bob undefinierbar. Also so Lüttich spricht halt für ein Tagesrennen, aber der Giro spricht irgendwie auch für Rundfahrten. Dann Zeitversiege und so. Und keine Ahnung, also ich finde es extrem... Und dann noch Köne.
Darfst du auch nicht vergessen, das ist ja schon wieder eine ganz andere Art von Eintagesrennen.
Ja, also prinzipiell würde ich eben einfach ein starker Rennfahrer. Also ich glaube auch, dass du... Nein, also jetzt, ich glaube auch, dass du ein Giro vorne reinfahren kannst. Das haben wir dieses Jahr auch wieder gesehen bei dem Italiener von De Koenig, Geister.
Cataneo.
Dass wenn du einfach ein richtig, richtig starker Rennfahrer bist, dann musst du nicht zu den Top 5 Kletterern oder Top 10, sondern einfach ein richtig guter Rennfahrer, dann kannst du vorne reinfahren. Also jetzt, weiß ich, dafür spricht eben dann auch Köhne und Lüttich und dann irgendwie auch so die ganzen Zeitfahren, die du abgeliefert hast. Also ich finde es gerade schwierig, aber du sagst ja selbst auch, dass du es gar nicht zuordnen kannst. Ne? Also ich meine, mit 28 kann sich ja immer noch in eine Richtung entwickeln. Ne? Also.
Naja, auf jeden Fall. Ich denke, das Einzige, was ich eigentlich dazu sagen kann, ist, dass ich in Zukunft halt ein bisschen in eine Richtung auswählen muss, auch wo ich mich ein bisschen spezialisieren, denke ich, muss. Weil, wie gesagt, also das Rennen gewinnen ist immer das Ziel und an allen Fronten irgendwie was zu versuchen, ist doch recht aufreibend über so eine Saison. Und darum denke ich, dass auf jeden Fall die Grand Tours in Zukunft ein bisschen hinten anstehen werden, auf jeden Fall die gesamte Klassemente und aber ansonsten, wie gesagt, die Klassiker, die einwöchigen Rundfahrten wie Paris-Nizza, Tour de Suisse, das denke ich, ist so ein bisschen mehr der Fokus in nächster Zeit.
Aber hast du auch so Passion für die ganzen Kopfsteinpflasterrennen? Also ist es so irgendwie, dass du davon auch so ein bisschen träumst, keine mal Paris-Roubaix zu gewinnen oder Flandern-Rundfahrt? Oder ist das irgendwie gar nicht so?
Klar, also ich denke, die fünf Monumente sind schon irgendwie immer so ein bisschen im Hinterkopf, weil wie schon gesagt, ich Paris-Roubaix habe ich bei den U23 gewonnen. Ist bei den Profis natürlich ein anderes Rennen, aber ich denke speziell an Tour de Flandre, das sind alles Rennen, wo denke ich, wenn ich in Topform bin und alles passt, vorne reinfahren kann. Und ja, und dann denke ich auch Lombardia. Das am schwierigsten, denke ich, ist es wahrscheinlich mal an Sanremo zu gewinnen. Aber die Möglichkeit besteht und wie gesagt, die längeren Eintagesrennen respektive die Klassiker liegen mir und sind mit Sicherheit größere Ziele für die Zukunft.
Wie kam dieser Prozess ins Rollen, dass du gesagt hast, du gehst jetzt weg von Grand Tours und konzentrierst dich eher so sogar auf die eben Kopfsteinpflaster-Rennen? War das auch vom Team aus damals bei Quickstep oder war das eher so eine eigene Entscheidung?
Das kam eigentlich so ein bisschen, das Team ist halt sehr auf diese Klassiker ausgelegt und diese, ja, man kann schon fast Liebe sagen von dem Team zu diesen Rennen, die besteht halt und du bist halt irgendwo, wenn du nach ein paar Jahren war halt immer so die Frage, okay, warum versuchst du es nicht? Vor allem, als ich Lüttich gewonnen hatte, warum versuchst du nicht mal eine Klassikerkampagne zu fahren? Das habe ich dann 2019 gemacht. Ging dann gleich am zweiten Tag ziemlich gut aus und ja, dann kam halt das war Körne. Dann habe ich da eigentlich eine ganz gute Klassiker Frühjahr hingelegt und das blieb dann auch immer so ein bisschen. Aber wie gesagt, das kam halt auch sehr viel einfach von dem Team, weil die Rennen halt super wichtig waren fürs Team.
Meine Einschätzung als Fahrertyp natürlich mal wieder gekonnt umgangen, aber auch komplett irrelevant, plus neues Thema. Für mich nämlich schon immer einer der besten Ästheten auf dem Rad, Bob Jungels, als Fahrertyp. Immer schön weiße Socken, weiße Schuhe, Luxemburger Meistertrikot, meistens mega gut ausgesehen, Top-Position auf dem Rad, einfach top anzuschauen. So, wenn ich mir aussuchen könnte, wie ich auf dem Rad sitzen würde, dann würde ich Bob Jungels als Vorbild nehmen.
Und immer, oder meistens im Sitzen, oder?
Ja.
Meistens im Sitzen, ja, das stimmt. Das stimmt. Darum heute Endofibrose. Ja.
Okay. Vorsätze für zweite Karrierehälfte. Mehr im Stehen fahren.
Mehr im Stehen fahren, genau. Geil. Aber okay, weil wir jetzt irgendwie gerade schon mal in Teams waren, das würde mich da jetzt mit dann nochmal interessieren. Wie ist denn das so kulturell, die beiden Teams? Also damals hieß schon De Koninck Quickstep, aber du da warst. Mhm. Und dann jetzt in Frankreich zu fahren, auch so von der Ausrichtung der Teams und pipapo, also jetzt gar nicht so von den Rennen, aber so ein bisschen so die Mentalität innerhalb des Teams.
Ja, die Mentalitäten sind halt schon sehr verschieden, muss man sagen. Ich denke, bei Quickstep, als ich da hinkam, waren halt noch immer Jungs da, wie Niki Terpstra, Tom Boonen und so weiter. Das war halt ein Klassiker-Team. Das war auf Siege ausgelegt. Bei jedem Rennen waren wir super, super motiviert. Da stand immer irgendjemand am Start, der die Etappe oder das Rennen gewinnen konnte. Und das war auch das große Ziel, einfach die Masse an Siegen einzufahren, was dann auch in den letzten Jahren halt immer wieder gelungen ist. War aber sehr wenig eigentlich auf Grand Tours oder auf Rennen wie Paris-Nizza ausgelegt. Die Rennen dienen eigentlich immer als Vorbereitung für die Klassiker. Und jetzt bei Agile de Serre Citroën ist halt genau umgedreht. Also klar haben die sich jetzt ein bisschen umgeswitcht mit Van Avermaet, mit Olly Naassen und so weiter, mit den Klassikern. Aber auf der anderen Seite ist es immer, also die DNA von dem Team liegt schon irgendwie bei den Gesamtwertungen, bei den Grand Tours, bei den einwöchigen Rundfahrten und so weiter. Haben auch da sehr viel Erfahrung, das muss man sagen. Aber allgemein waren es eigentlich zwei Teams, die sehr eine familiäre, wie sagt man das, Umgangsform hatten, also zwischen, ob das Management war, ob das unter Fahrern war, das alles sehr, sehr easy eigentlich ausgelegt, aber wie gesagt, also man findet halt, wenn man mit verschiedenen Leuten zusammenarbeitet, dann findet man auch immer verschiedene Meinungen und verschiedene Herangehensweisen und das ist halt hier auch der Fall. Aber ich habe, denke ich, mehr Freiheit hier bei Agile de Serre Citroën, was mir eigentlich sehr gut liegt. Also ich bin eher der Eigenbrödler, wie jetzt jemand, der ganz oft nach anderen Meinungen oder nach Hilfe fragt. Darum liegt mir das ja eigentlich sehr, sehr gut. Aber das war bei Quickstep genauso.
Das ist auch der Grund, weshalb du dann quasi den Wechsel vollzogen hast, um jetzt vielleicht noch in eine andere Richtung mehr Freiheiten zu bekommen? Oder also ich fand den Wechsel schon überraschend. Also man weiß natürlich, dass Patrick irgendwie auch, also Patrick Lefebvre immer irgendwo am Ende des Tages auch gerne mal ausspricht, dass er nicht alle Fahrer halten kann, weil Fahrer teuer sind. Aber auch, ich meine, sportlich muss ich natürlich einen Weggang ja auch immer lohnen. Also was war der Ziel des Wechsels für dich jetzt? Einfach wirklich die Freiheiten oder auch vielleicht die Ausrichtung des Teams hinsichtlich ein Wochenrundfahrt und so?
Ja, eigentlich ein bisschen von beiden. Also die Ausrichtung von Agile de Serre hat mir schon sehr zugesagt, weil ich einfach bei De Koenig halt auch, da waren so viele Fahrer, die für die Klassiker da waren, das war schon immer ein Kampf, bevor das Rennen losging. Und dann war aber mein Hauptgrund eigentlich war, dass ich einfach einen Tapetenwechsel gebraucht habe. Ich meine, ich war 5 Jahre jetzt da. Wenn du 5 Jahre lang mit den gleichen Leuten zusammenarbeitest, du, wie gesagt, irgendwann kommt man in so eine Comfortzone rein und das war für mich halt irgendwie hat das es hat halt nicht mehr so gepasst. Also ich habe so ein bisschen der Reiz hat gefehlt irgendwie und ich war in dieser Comfortzone drin und wie gesagt, bin aber ambitioniert und wollte irgendwie weiterkommen und habe halt diesen Schritt gewagt oder einfach gemacht und bin heute sehr, sehr froh darüber.
Wie kommst du mit der braunen Hose zurecht?
Ich seh sie nicht so oft.
Ja, gerade nicht. Ne?
Ey, ich finde sie ganz geil. Also ich mag
mittlerweile bin ich auch bei brauner Hose.
Ich finde, der Agile de Serre Citroën hat mit das beste Kit im Fahrerfeld. Und jetzt Leute, die eigentlich Radsport, also aus dem ästhetischen Aspekt, sehr hässlich finden, mögen das Trikot und die Hose in Kombination. Ich finde es eigentlich auch ganz geil, muss ich sagen.
Mhm. Ja, ich denke also, mit den Leuten, wo ich jetzt gesprochen habe, ist halt so, die einen sagen, ist super geil, aber die anderen sagen, es passt überhaupt nicht. Also das geht gar nicht.
Ich finde, mittlerweile hat man sich auch einfach schon so dran gewöhnt, dass man es nicht mehr... am Anfang war es schon Schrott.
Aber jetzt, wie findest du das persönlich?
Boah, wie gesagt, ich bin schon so ein bisschen eher jemand, der auf Aussehen aufpasst. Darum wäre mir eine schwarze Hose, wäre mir lieber auf jeden Fall. Aber muss halt nächstes Jahr wieder Luxemburger Meister werden, dann sollte das passen.
Dann weiße Hose.
Aber habt ihr auch braune Beinlinge und Knielinge und lange Hosen?
Jupp.
Das ist alles braun. Okay,
Hammer. Das ist schon... Ja. Aber stell dir vor, das wäre jetzt schwarz, dann wäre es auch scheiße. Das würde auch scheiße aussehen.
Na, gut. Das stimmt allerdings, ja.
Ja. So, ich habe schon angekündigt, wir gehen mal wieder ein bisschen in die persönlichere Richtung und ich stelle dir 3 Fragen, die ich den anderen auch schon gestellt habe. Den anderen beiden hier im Podcast, schon ein bisschen länger her, in irgendeiner Solo-Folge, die wir mal gemacht haben und nichts Besseres zu quatschen hatten. Frage Nummer 1. Du sagst, du legst immer ein bisschen Wert auf Aussehen. Dein Leben wird verfilmt. Wer spielt dich?
Wer spielt mich?
Ich hätte einen Vorschlag.
Darf ich einen Wunsch aussprechen? Matthew McConaughey.
Ja, gut.
Ein super Schauspieler und ein Ästhet und ein cleverer Mann.
Andi, was hättest du
gesagt?
Matt Damon.
Ja, hätte ich es auch gesagt.
Das habe ich öfter schon gehört, aber das ist eher dann so vom Aussehen, ja.
Genau.
Damon.
Ja, so Jason Bourne. So, da hätte auch Bob Jungels hätte auch Jason Bourne spielen können, sagen wir mal so.
Jason Jungels.
Dann will ich heute nicht hier sitzen, wahrscheinlich.
Jason Jungels ist auch ein geiler Name, ey. Das ist so ein richtiger Künstlername, ey.
Bob Bourne auch. Wenn du einen Podcast machen müsstest und es darf nicht um Sport gehen, worum geht's?
Die schönen Dinge im Leben. Wein, Autos, Architektur. So ein bisschen.
Ja, es ist sehr gut, da kommen wir auch noch gleich zu.
Ja, können wir ja jetzt aufgreifen einfach.
Ja, genau. Sind drei Sachen, die mich viel interessieren, ja.
Ja, das waren meine Insider-Infos, die ich so eingeholt habe. Wir können die jetzt auch der Reihe nach abfrühstücken. Du hast einen relativ großen Weinkeller, habe ich gehört.
Von wem hast du das gehört?
Beziehungsweise, das verrate ich natürlich nicht, das wird nicht preisgegeben.
Das muss jemand gewesen sein, der schon drin war.
Ja, und die Person ist groß. Also von daher hätte ich das gut beurteilen
können. Und hat Namen einer Frucht.
Nee, das stimmt, ja. Ich habe eigentlich durch meinen Vater eine Passion für Wein seit jüngeren Jahren. Und habe mir im Haus einen Weinkeller eingerichtet und ja, sammle sehr gerne Wein. Ja,
ja, hau doch mal eine aktuelle Luxemburger Empfehlung raus.
Luxemburger Empfehlung. Wir haben sehr, sehr gute Weißweine mittlerweile. Gibt auch ein paar sehr gute Pinot Noirs. Und halt die Moselgegend produziert sehr, sehr gute Weine auf der luxemburgischen und auf der deutschen Seite.
Gut.
Okay. Aber du bist selber aber nicht im Weinbusiness. Also, das ist keine eigenen.
Nein, noch nicht.
Noch nicht, ja.
Was würdest du immer bevorzugen? Weiß, Rot oder Rosé?
Nee, ich bin schon eher Rotwein. Eher Rotwein.
Okay, und ja. Welche Rebsorte? In welche Richtung geht's da?
Also ich bin eigentlich sehr großer Fan von 100% Cabernet Sauvignon. Da gibt es sehr, sehr, sehr interessante Sachen, aber ja, bin da eher open-minded, aber wenn ich jetzt einen Favorit bestimmen müsste, dann wäre es 100% Cabernet Sauvignon, wie viele.
Hast du schon mal ein Trainingslager in Südafrika gemacht?
Ich habe schon ein Trainingslager in Südafrika gemacht, aber nicht in den Weinregionen.
Die behaupten ja, also die Südafrikaner behaupten ja, die machen den besten.
Die machen sehr, sehr guten Wein. Ja, die machen sehr, sehr, sehr guten Wein, auf jeden Fall, das stimmt. Und auch noch, ja. Auch noch ist auch noch zu bezahlen, also im Gegensatz zu europäischen.
Bevor wir jetzt zu den anderen beiden Themen kommen, schließt sich meine letzte persönliche Frage sehr gut an dieses Thema an. Dein schlimmster Kater. Boah. An was kannst du dich noch erinnern?
Mein schlimmster Kater? Das dürfte schon ein paar Jahre her sein eigentlich.
Das ja. Glaube ich auch.
Also Luxemburg-Stadt ist eigentlich ein sehr interessantes Pflaster, wenn man sich einen Kater zuziehen will. Das müsste irgendwann so vor 10 Jahren gewesen sein, als ich 17, 18 war, vielleicht ein bisschen älter. Da gab es mal eine sehr, sehr schlimme Nacht mit zwei sehr schlimmen darauffolgenden Tagen, ja.
Zwei gleich. und das mit 17, 18, zwei Tage, da musst du auf jeden Fall gut gearbeitet haben.
Kann auch 20 gewesen sein, aber es ist schon länger her, auf jeden Fall.
Zudem, in dem Alter verstoffwechselt man eigentlich immer noch ganz gut.
Eigentlich, ja.
Okay, ja,
großer Motor muss auch viel tanken.
Ja,
genau.
Da war wahrscheinlich auch noch nicht unbedingt Wein im Spiel, sondern
da war eher Klares.
Höhere Drehzahlen am Start, ja. Okay. Kommen wir zu den anderen Hobbys. Du bist Mitgründer eines Architekturbüros, habe ich gehört.
Das stimmt, ja. Also ich habe als ich mein Haus gekauft habe, ein bisschen, ja, halt ein bisschen renoviert, ein bisschen transformiert, habe ich so ein bisschen diese Passion fürs, oder diese Liebe für die Architektur entdeckt. Habe zwei sehr gute Freunde von mir, die Architektur studiert haben, die auch in einem Architekturbüro gearbeitet haben und die wollten sich halt selbstständig machen. Und wie gesagt, das war dann irgendwann mal abends bei einem Glas Wein, haben wir dann beschlossen, die Sache zusammen anzugehen. Und ja, sind halt jetzt seit fast drei Jahren ja, eigentlich sehr erfolgreich unterwegs.
Und du bist dann quasi einfach Gesellschafter oder Teilhaber, aber jetzt nicht direkt, oder bist du irgendwie involviert in den ganzen
Prozess da auch? Eigentlich stiller Teilhaber. Ich habe, wie gesagt, halt ein bisschen...
Bob baut die Häuser.
Genau, ja.
Genau. Bob der Baumeister.
Nee, aber wie gesagt, ich bin stiller Teilhaber, kann halt ein bisschen meine Connections in Luxemburg mit einfließen lassen, was nicht unbedingt negativ ist. Und ja, ich mache aber auch...
Also Baugenehmigung und sowas.
So, ja, in die Richtung, ja.
Wie heißt der Laden? Kann man da, baut ihr auch außerhalb von Luxemburg oder wo baut ihr überhaupt? Also
wir machen eigentlich, ich sag nur Architektur und also bauen machen wir nicht. Wir begleiten den ganzen Bauvorgang, bis wenn der Klient das will. Können aber auch nur Pläne machen oder wie gesagt, eigentlich geht es von Einzelhäusern bis Schulen, bis alles ist möglich. Okay. Die Firma heißt Beta Architektur und ja, also ich denke, Ausland sollte kein Problem sein, ja.
Okay.
Gute Werbung gemacht, schon mal kurz.
Ja, ist ja gut zu wissen. Ja, falls man mal einen Architekten braucht, dann kann man da anrufen.
Besenwagen als Radsportfan kannst dich komplett versorgen lassen. Gehst bei Johnny Ogerland, machst Urlaub. Bei Bob Jungs lässt dir dein Haus planen. Dies, das, paar LKW-Transporte noch hier und da. ja genau, letztes Thema, was mir Alex Kirsch noch gesteckt hat, war schnelle Autos. Da muss ich dann...
Hast du den Informant doch verraten.
Ja, klar. Ja, da muss ich direkt an Niki Terpstra denken. Habt ihr schon ein Rennwochenende zusammen gemacht? Oder was
ist deine Leidenschaft? Wir haben das, ich glaube, 2 Jahre lang oder 3 Jahre lang haben wir das geplant. Hat aber bis jetzt noch nicht stattgefunden. Aber das war halt, also bei Quickstep waren schon sehr, sehr viele, die an schnellen Autos interessiert waren und das, glaube ich, heute auch immer noch so ausleben.
Was hast du da? Also was ist dein liebstes Stück? Ich weiß nicht, wie viele du jetzt hast, musst du ja auch nicht sagen, aber was ist denn?
Ich habe ein Auto, das mir sehr am Herzen liegt, das war eigentlich mein erstes Auto, was ich mir gekauft habe. Das habe ich immer noch, ist ein Mercedes und habe da auch nachher noch viel, viel reingesteckt und wie gesagt, das werde ich immer behalten. Aber ja, ich habe 2 sehr schnelle Autos und eins für die, um die Hunde mitzunehmen.
Aber ist es ein Black Series oder?
Hast du Hunde?
Ich habe Hunde, ja. Ja, 2 Dackel.
Geil!
Oh, ja, bist du dann auch Jäger?
Nein, also ich glaube nicht, dass die von der Größe her jagen die vielleicht Kaninchen, aber ansonsten nicht ganz viel.
Aber Dackel bekommst du auch in jeden Sportwagen rein, ne? Auch in jeden Zweisitzer.
Ja, die fahren aber nicht so gerne mit, ja.
Ja, die halten nicht so viel Gehkräfte aus.
Ja.
Ja, meine persönliche Fragerunde jetzt hiermit beendet. Jungs, habt ihr Anschlussfragen?
Ich würde gerne mehr über die Autos reden, aber ich glaube, das kann auch unangenehmes Thema werden. Von daher lassen wir das lieber mal.
Ich hätte jetzt vielleicht noch zu den Autos gefragt, so wie oft fährst du damit nach Deutschland? So, kein Tempolimit und so, ne?
Das ist auf jeden Fall interessant. Die Autos sind aber eher für Strecken ausgelegt, darum.
Ah, so, okay.
Darum, du hast richtige Rennautos?
Nein. Aber es sind, wie gesagt, eines ist ein Porsche, der ist schon eher für Rennstrecke ausgelegt wie Highspeed.
Okay,
verstehe. Aber das geht das bei dir auch so weit, dass du sagst, okay, ich mache jetzt mal nach meiner Karriere das gleiche wie Tom Boden und fahre Autorennen, oder ist es nur so ein Hobby?
Nee, für mich ist das ein Hobby. Ich bin schon begeistert von, ich sag jetzt mal, Technik und so weiter, die in den Autos steckt. Mhm. Liebe es auch, die Autos zu pflegen und so weiter, aber ich denke nicht, dass irgendwie Rennsport mal ein Beruf wird, oder das denke ich eher nicht.
Okay. Und ist das beim Rad bei dir auch so? Bist du da auch so, dass du dein Rad dann so
sehr gut pflegst?
So richtig, wie sagt man, ja, sehr gut pflegst, so penibel bist damit? Weil ich musste jetzt gerade daran denken, du hast ja auch mal einen Teamkollegen, Guillaume von Kersburg, der ist ja auch so ein Autofreak. Ich sehe immer nur auf Instagram, da war auch mal mein Teamkollege, wie er seine Garage da hat, so einen richtigen Man-Cage, ne? Wo er dann seine Fahrräder, seine Motorräder und Autos und was weiß ich da poliert und pflegt. Mhm. Und bist du bei der Radpflege da genauso oder?
Das würde ich
ist jetzt eher nicht so ein Arbeitsgegenstand?
Ist eher ein Arbeitsgegenstand. In Luxemburg regnet es viel.
Ja.
Ja, das stimmt. Aber hast du eigentlich schon mal drüber nachgedacht, auch wegzugehen aus Luxemburg? Also um einfach mehr in der Sonne zu trainieren?
Ich habe, nicht wegen der Sonne, aber ich hab 5 Jahre in der Schweiz gelebt. Das
wusste ich gar nicht.
Ja, ich war 5 Jahre in der Schweiz, bin Anfang letztes Jahr zurückgekommen. Aber eigentlich, es hat mir immer gut in Luxemburg gefallen oder in der Schweiz gefallen. Wir haben ja eigentlich auch immer so viele Trainingslager und dann bist du wieder bei den Rennen und so weiter. Und ich weiß nicht, heutzutage mit den ganzen Flügen und so ist es, also wenn ich will, bin ich in 2 Stunden auf Mallorca. Darum, wie gesagt, war für mich eigentlich nie, ich hatte nie den Bedarf, irgendwie hier wegzuziehen, weil ich doch sehr, bin eigentlich ein sehr, ja, doch ein sehr familiärer Mensch. Es ist mir sehr wichtig, nah bei der Familie zu wohnen und meine Freunde um mich herum zu haben. Darum, also diese persönlichen Werte, die ich hier jetzt in Luxemburg habe, sind eigentlich nicht zu ersetzen. Das, wie gesagt, vor allem in Zeiten, wo es halt nicht immer so läuft, das ist schon von großem Vorteil, wie gesagt, bei Leuten zu sein, die dann doch da sind und die du kennst und so weiter und so fort.
Wenn du wenn du jetzt einfach ein Rennen aussuchen könntest, ne, welches du gewinnen möchtest, welches wäre es?
Ich denke, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt Tour de France. Ist auf jeden Fall immer, ja, ist auch immer noch so, aber denke, Weltmeister wär auch schön. Straßenweltmeister.
Und warum hat sich das geändert? Also diese Perspektive vielleicht auch? Weg von der Tour so ein bisschen Richtung WM?
Ja, weil ich... Ja, ist schwierig zu sagen, schwierig zu erklären. Also beide Dinge liegen sehr, sehr nah, sehr, sehr nah beieinander. Aber es war halt diese Zeit, wo ich beim Giro gute Gesamtwertungen gefahren bin. Und danach kam halt diese Zeit, wo, wenn ich jetzt zurückdenke, kamen halt die ersten Symptome von dieser Endofibrose auch. Und ja, lief dann halt bei den Grand Tours nicht mehr ganz so rund. Und glaube, habe das dann auch so für mich ein bisschen beschlossen, dass ich das halt ein bisschen vorne weglasse. Und ja, vielleicht ist dadurch einfach auch dieses Ziel ein bisschen weniger groß geworden. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt auch mit Alaphilippe einen sehr, sehr guten Freund, der im Regenbogentrikot rumfährt. Und das
sieht gut aus.
Ja, sieht gut aus, ja, auf jeden Fall. Kann man wieder schwarze Hose und weiße Socken fahren.
Ich meine, du warst ja noch sehr jung, als du beim Giro vorne warst, bist immer noch sehr jung, aber dieser psychische Stress, der irgendwie eine Grand Tour mit sich bringt, auch in der Vorbereitung. Oder so. Ist das etwas, was dir Probleme bereitet irgendwo? Also oder was dir schwerfällt? Oder hast du es irgendwie mal so mit Leichtigkeit genommen? Oder gab es überhaupt diese spezielle Vorbereitung? Ich meine, du hast ja auch bei der Tour versucht, auf Gesamtwertung zu fahren, also Top 5, Top 10 und so. Mhm. Wie war das für dich? Also ich meine, es wird ja immer mehr ein Thema, ne? So Mental Health und sowas.
Ja.
Und immer mehr Fahrer und Fahrerinnen sprechen zum Glück noch offen darüber.
Die schwierigste Phase mental war für mich halt, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, waren die letzten 2-3 Jahre, wo es nicht mehr so lief, was wahrscheinlich auch logisch ist. Aber auf der anderen Seite, diese ganzen Vorbereitungen, die Höhentrainingslager, die Quälerei, also ich kann nicht sagen, dass ich es genossen habe, aber ich habe es sehr, sehr gerne gemacht. Also ich bin sehr gerne in Training, ich gehe sehr, sehr gerne in Trainingslager, sehe nachher auch den Erfolg, du siehst, wie du ein bisschen noch ein Kilo hier oder da verlierst. Eigentlich diese, ja, wie sagen wir das, man kommt vorwärts und dieses, das ganze, der ganze Prozess, der ganze Prozess von dieser Vorbereitung finde ich halt super spannend. Und nachher, klar, der psychische Stress während der Grand Tour ist halt enorm. Vor allem, wenn du als Leader gesetzt bist und so weiter, dann ist das schon, das Team auf dich ausgelegt ist, ist nicht einfach. Auf der anderen Seite, ja klar, ich meine, du wirst dafür bezahlt, du bist dafür angestellt worden und musst, denke ich mal, auch mit dieser Verantwortung leben können, wenn du als Leader angestellt bist und das ist ja dann auch ein bisschen eine eigene Entscheidung. Also wie gesagt, das war für mich eigentlich immer sehr, doch ein sehr, sehr schöner Prozess, diese Vorbereitung. Ja.
Bingo! Fahrer-Bingo!
Ja, schon relativ lange Karriere, haben wir jetzt mehrmals bemerkt und mit sehr großen Namen zusammengefahren, beziehungsweise auch selbst ein Mann, der im Peloton bekannt ist und viele Freunde hat, denke ich mal. Wir stellen immer die Frage, wer ist dir aus deiner Karriere, egal ob Teamkollege oder gegnerischer Teamfahrer, besonders im Gedächtnis geblieben?
Ja, wenn ich einen auswählen müsste, dann wäre es, denke ich, Fabian Cancellara. Er war halt immer, also als ich zum Team kam, war er schon eine Riesenpersönlichkeit und hat Tonnen Erfolg eingefahren. Aber einfach diese Präzision, mit der er sich vorbereiten konnte auf einen einzelnen Tag, war irgendwie, ja, das hatte was, das war einfach klasse. Das war einfach, das klasse, glaube ich, ist das richtige Wort. Ich denke, wenn ich einen nennen müsste, dann wär es er. Hatte aber, wie gesagt, das Glück, einfach mit sehr, sehr vielen, vor allem in dieser Zeit, mit sehr, sehr vielen noch von den Oldschool-Jungs ein bisschen rumzufahren. Ich denke jetzt an Andreas Klöden zum Beispiel. Bin immer sehr gut mit ihm klargekommen und habe viel von ihm gelernt. Aber wenn ich, wie gesagt, einer, der mich am meisten erstaunt und nicht erstaunt hat, aber wo ich mir sehr viel abgeguckt habe, war bei Fabian, ja.
Es ist Wahnsinn, dass du noch mit Andreas Klöden zusammengekommen bist. Ja. Das finde ich gerade krass. Weil das ist halt schon gefühlt echt richtig, richtig lange her. Ist es ja auch, ne? War wahrscheinlich deinem ersten Jahr, oder?
Genau, ja. Mit Klöden, mit Chris Horner, mit den ganzen Jungs, ja. Den Schlecks, ja. Vogte.
Zur Präzision von Fabian Cancellara habe ich noch eine Story. Ich habe den mal auf Mallorca beim Training getroffen und dann sind wir zusammen weitergefahren. Und er ist, glaube ich, den ersten oder zweiten Tag da gewesen und er sollte 4 Stunden trainieren. Und ich war halt schon ein bisschen länger unterwegs, als ich ihn getroffen hatte. Und ich habe dann gesagt, ja komm, ich werde jetzt noch hier und da langfahren, aber wir können auch noch ein bisschen einen kleinen Schlenker fahren, Umweg, dann kommst du auch auf jeden Fall auf deine 4 Stunden, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr. Es werden so 4 Stunden 15, 4 Stunden 20.
Das ging nicht.
Und dann sagt er einfach so, ja nee, ist okay, wir fahren einfach zurück zum Hotel und ich fahre dann nochmal 10 Minuten, fahre ich nochmal 5 Minuten in die eine Richtung und 5 Minuten zurück. Also der ist dann wirklich, also der hat wirklich wie so mit so einer Präzision auch gearbeitet im Training. Das fand ich auch damals schon so. Also ich bin dann wirklich so ins Hotel zurückgefahren, in mein Hotel zurückgefahren und dachte mir so, der hat doch jetzt nicht wirklich wegen 15 Minuten zu viel, das hat er einfach so weggelassen. Also er wusste, glaube ich, auch immer genau, hat es genau ausgerechnet, was er brauchte, um wirklich an so einem Tag topfit zu sein. Also das fand ich auch, das ist mir nachhaltig so in Erinnerung geblieben.
Ja, auf jeden Fall. Sagst, also da war, ich weiß, Präzision. Wir mussten ich weiß nicht mehr, wo das war, wir mussten halt Intervalle fahren. Und ich sage jetzt irgendwas, 5 Minuten Intervalle und dann irgendwie bei 4,50 kam er halt, war ein Kreisverkehr. Dann musste er aufhören, weil Autos da waren und so weiter. Und dann hat er diese 10 Sekunden hat er beim nächsten Block wieder hinzugefügt. Wo jeder gesagt hatte, okay, es spielt keine Rolle. Es spielt ja auch körperlich keine Rolle, aber für ihn war das immer halt, es war so ein Schweizer Uhrwerk und war schon sehr... halt auch durch, ja, die Erfolge haben ihm natürlich auch recht gegeben und schon sehr, sehr erstaunlicher Typ.
Zweite Frage, nicht ganz ernst gemeint. Ging dir ein Fahrer innerhalb deiner Karriere bis jetzt richtig auf die Nerven?
Auf jeden Fall, ja. Nein, so richtig auf die Nerven. Ich bin eigentlich ein Mensch, der wenn mir was nicht gefällt, dann habe ich gar kein Problem, das auszublenden. Und das ist halt, ich meine, wenn du in 3 Teams fährst, über so viele Jahre hinweg, da fährst du wahrscheinlich, keine Ahnung, mit 100, 110 Fahrern. Da können nicht alle dir immer gut gefallen oder du kannst nicht immer bester Freund werden mit jedem. Und wie gesagt, will er jetzt keinen nennen, aber wie gesagt, ich habe mich da eigentlich nie mit den Sachen beschäftigt oder viel aufgehalten.
Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Schlüssel für erfolgreiche Menschen irgendwo. Ich meine, wenn man ein richtiges Problem hat, spricht man es an.
Ja, auf
jeden Fall. Kleine Dinge blendet man einfach aus, denkt man nicht weiter drüber nach. Andi, berühmte Abschlussfrage? Oder können wir raus heute? Nee.
Ich werde vielleicht noch mal nach dem Luxemburger Weingut fragen, so was da zu empfehlen wäre.
Ihr könnt auch ruhig mal vorbeikommen, dann machen wir eine Tour, aber vielleicht so nach Oktober wäre besser.
Ey, also Jungs, ja, wir müssen bald auf jeden Fall mal unseren Terminkalender echt checken, weil es kann eine ganz geile Tour werden, so über Luxemburg, weil der Alex hat ja auch was angeboten. Dann
Schweiz.
In der Schweiz vorbei.
Ja.
Dann weiter nach Österreich zu Johnny und dann über quasi
Wien müssen wir auch noch abhaken.
Wien und dann...
Also mir hat jetzt hier nur einer Wein versprochen, dann würde ich sagen, das priorisieren wir den jetzt erstmal.
Also wie gesagt, ihr seid immer willkommen, das ist kein Problem.
Luxemburg ist jetzt leider nicht mein Lieblingsland zum Radfahren. Das war immer für meine Körperstatur die 500-Watt-Rundfahrt, weil da bist du entweder über 500 Watt gefahren oder... hast rollen lassen, also sehr, immer nur rauf und runter.
Genau.
Aber ansonsten, ich bin gespannt auf die Weintour im Herbst.
Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst.
Ich bedanke mich, kein Problem.
Und viel Erfolg, viel weiter gute Genesung und auf dass die Watt wieder da sind.
Genau, und dann hoffen wir, dass wir dich bald wieder vorne am Bildschirm begutachten können.
Genau, mit weißen Socken und weißen Schuhen.
Genau. Richtig. Weiterhin gute Genesung und vielen Dank für die Zeit und alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.